Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Ronnie O'Sullivan und Kyron Wilson haben das Finale der Snooker-WM 2020 erreicht. Sie setzten sich in zwei knappen Spielen gegen ihre Gegner Anthony McGill und Mark Selby durch. So oder so ähnlich könnten unaufgeregte News eines Tages bei der Snooker-WM in Sheffield im Crucible Theatre lauten, wenn man das Ding nicht gesehen hat. Wenn man es erlebt hat, wenn man diesen Tag gestern erlebt hat, wenn man die Stunden, dieses Drama erlebt hat, was sich im Crucible abgespielt hat, dann wird man wahrscheinlich noch lange, lange darüber nachdenken und darüber sprechen. Das Finale von 1985, das Blackball-Finale, ist bis heute unvergessen. Dieser Tag gestern wird wahrscheinlich für immer in die Crucible-Geschichte eingehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Sheffield Shots hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder dabei Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Ja, hallo Andreas.
Hast du sowas wie gestern schon mal erlebt?
Nein, also ich schaue seit, lass mich überlegen, 17, 18 Jahren Snooker. Ich habe diverse Videos gesehen von, wie du sagtest, 85, das Wahnsinnsfinale. Ich habe so viel erlebt im Snooker, ich habe so viel gesehen, aber so ein Drama und so geniale Showdowns wie gestern, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt in den ganzen Jahren Snooker. Also sensationell, Wahnsinns-Matches und vor allem Wahnsinns-Decider. Also es ist unfassbar. Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen und komme immer noch nicht so ganz drauf klar.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Crucibles wurden beide Halbfinals im letzten Frame entschieden. Das ist ja schon ein Novum, was wir erlebt haben. Wenn wir es auf zwei, und ich weiß gar nicht, ob wir es gerecht werden, hier in dieser Sendung diese beiden Matches nachzuerzählen beziehungsweise darüber zu sprechen, was passiert ist gestern. Aber wenn wir das auf zwei ganz, ganz Mikrokosmen herunterbrechen, diese beiden Matches, dann war es eine gefluchte Grüne und ein Hit and Hope, der sicher liegen geblieben ist.
Ja, tatsächlich schon, ja. Es ist, es kommt am Ende auf Kleinigkeiten an und in beiden Matches war es dann tatsächlich so. Alle vier Spieler hatten Chancen, ins Finale zu kommen. Alle vier Spieler hatten irgendwann im Match das Momentum auf ihrer Seite. Alle vier Spieler haben alles gegeben in diesen Matches und alle vier Spieler hatten am Ende entweder ein Stück weit Glück oder auf der anderen Seite ein Stück weit Riesenpech. Also Anthony McGill hätte es in seinem Interview nicht besser formulieren können. Das gilt für beide Matches dann auch irgendwie ein Stück weit. Die Snooker-Götter wollten das irgendwie so und die sind schuld, dass es so gekommen ist. Also bittere Niederlagen für McGill und Selby, wahnsinnig gute Siege für Kyron Wilson und Ronnie O'Sullivan. Also ja, was da gestern abgegangen ist, einfach nur Wahnsinn.
Dann lass uns mal versuchen, in irgendeiner Weise dieser Situation und diesem Tag gestern gerecht zu werden. Wir fangen an mit dem Match von Anthony McGill und Kyron Wilson. Die beiden hatten gestern nur noch eine einzige Session zu spielen. Zu dem Zeitpunkt führte Kyron Wilson mit 13 zu 11 und hatte dann auch schon den ersten Frame dann wieder gewonnen, also führte mit 14 zu 11. Er hatte das komplette Momentum auf seiner Seite und nicht wenige haben gesagt, ja, das war jetzt die Entscheidung. Aber Anthony McGill kämpfte sich zurück und kämpfte sich bis zum 16 zu 15 zurück. Er führte mit 16 zu 15 und hatte dann schon ja zwei Chancen, diesen Frame vielleicht zu gewinnen und hatte vielleicht dann auch die Chance, diesen Frame zu gewinnen, um zum 17 zu 15 zu kommen. Aber dann glich Kyron Wilson aus. Lass uns einfach mal das Geschehen rekapitulieren bis zum letzten Frame, bitte.
Ja, also wie du gesagt hast, mit 13 zu 11 ging es in die Session. Das war schon ein guter Erfolg für Anthony McGill, der ja den letzten Frame vorgestern mit einer 136er Total Clearance noch gewonnen hatte. Das war das erste Century von McGill im gesamten Match und nicht nur im gesamten Match, sondern im Turnier überhaupt. Und mit eins der besten Breaks, die ich von Anthony McGill gesehen habe. Und er hat das dann tatsächlich geschafft, gestern nochmal zu toppen. Also Karen Wilson holte sich den ersten Frame mit einer 94 und dann packte Anthony McGill ein sensationell gutes Lochspiel aus, holte sich mit Breaks von 84, 87 und 122 die nächsten drei Frames in Folge und schaffte so den Ausgleich zum 14-14. Und ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt hatte ich hier Anthony McGill tatsächlich ein Stück weit wieder vorne gesehen. Und das untermauerte er dann auch nach dem Mid-Session-Interval. Karen Wilson holte sich dann zwar mit einer 82 den nächsten Frame, verlor die nächsten beiden Durchgänge dann aber relativ klar. Anthony McGill da unter anderem nochmal mit einer fantastischen 98 im 31. Frame, mit dem er dann mit 16-15 in Führung ging. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Anthony McGill in Front, der die erste Session noch mit 6-2 gewonnen hatte, hat man zu diesem Zeitpunkt fast schon wieder vergessen gehabt, dass Anthony McGill ja zwischenzeitlich auch mal richtig weit vorne lag in diesem Match. Und der 32. Frame hätte dann tatsächlich in beide Richtungen gehen können. Anthony McGill hatte zwei gute Gelegenheiten, in einen Break zu kommen, nutzte die nicht und Karen Wilson mit zwei kleineren Serien und dann letztendlich einer tollen Clearance auch auf die Farben, holte sich den 32. Frame und damit war irgendwie war es klar, dass dieses Match über die volle Distanz gehen würde. Nicht nur, weil Brandon Moore der Schiedsrichter war, sondern auch, weil das irgendwie zum kompletten Matchverlauf einfach gut gepasst hat. Ja, und dann kam ein Decider, wie ich ihn noch nie gesehen habe.
186 Punkte wurden verteilt während dieses Frames. Es gab eine Situation, wo es quasi unentschieden stand zwischen den beiden und Karen Wilson hatte Anthony McGill in einen Snooker reingepackt, wo Anthony McGill nicht rauskam. Es war nur noch eine rote auf dem Tisch. Anthony McGill machte 7-mal hintereinander Foul und Miss. 8-mal sogar. 32 Foulpunkte, beziehungsweise 35 Foulpunkte gab es für Karen Wilson, der dann mit Snooker führte quasi schon. Also McGill brauchte Snooker, es konnte keinen Foul and Miss mehr geben. Karen Wilson gab dieses Foul oder diesen Snooker gleich sofort wieder zurück. Zwischendurch gab es eine Situation, wo Karen Wilson die rote treffen wollte, aber einfach nur die weiße von der einen kurzen Bande einfach in die Mitteltasche gespielt hat. Das hätte ich auch hingekriegt, glaube ich zumindest. Dann traue ich mir zu. Es wurde dann um eine rote gespielt, die an der Mittelbande lag oder an der Mitteltasche lag. Dort schafften es beide nicht, diese rote unterzubringen. Was ist da passiert gestern in diesem letzten Frame?
Ich glaube, ein Wort, der Druck, zum ersten Mal ins WM-Finale zu kommen, ist da passiert. Da kamen dann zwei Sachen zusammen. Einfach ein Entscheidungsframe in einem solchen Match ist ja schon eine Riesensache, aber es ging halt auch darum, für beide Spieler zum ersten Mal ins WM-Finale einzuziehen und das hat man halt in diesem Entscheidungsframe an jeder Ecke gemerkt. Es ging hin und her, beide machten hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte und dann kam es halt zum Duell auf diese letzte Rote, wo Karen Wilson ein fantastischer Snooker gelang und der gelang ihm, der war letztendlich so fantastisch, weil Anthony McGill vorher Riesenglück hatte, dass er bei einer Safety die schwarze nicht gelocht hat, sondern sie tatsächlich vor die rechte untere Ecktasche packte und die Tasche damit so blockierte, dass die beiden dann richtig gute Safeties spielen konnten, auf diese Tasche halt, auf die letzte rote, weil die Tasche eben blockiert war. Und diese Versuche, die 8 hintereinander von Anthony McGill, das war fast grauenhaft anzusehen, weil er teilweise entweder deutlich vorbeigeschossen hat oder eben es gab einen Versuch, der war richtig genial und dann blieb die tatsächlich die weiße, ich würde sagen, 2-3 Millimeter vor dieser roten tatsächlich liegen. Also das Tempo reichte ganz knapp nicht. Das war unheimlich bitter. Und dann brauchte er Snooker und es ging wieder hin und her. Was passiert, nachdem er Snooker braucht? Karen Wilson bekommt einen Konter auf eine Safety, die er spielt. Es gab ja dann keinen Miss mehr. Bekam einen Konter und die Weiße fällt tatsächlich direkt in die Mitteltasche links. Gibt das Foul also im Prinzip sofort wieder zurück. Und dann kam das, was du erwähnt hast, die rote lag dann vor der rechten Mitteltasche und beide versuchten es über die Bande bei den kleinen Farben dann tatsächlich diese rote zu lochen und ich glaube 3 oder 4 Mal haben dann beide also jeder so ein, zwei Mal daneben geballert, bis Anthony McGill das dann tatsächlich hinbekam und so gut wie der sichere Sieger aussah, um sich dann auf grün zu verstellen, indem er es tatsächlich schafft, sich zu snookern, weil die Pinke inzwischen bei den kleinen Farben oben lag und er es dann wirklich geschafft hat, Pink dazwischen zu packen. Also die Weiße konnte grün nicht erreichen. Dann gab es das Duell um grün und Karen Wilson flugte diese Grüne dann über mehrere Banden in die untere Tasche und seine Reaktion darauf fand ich so passend für das komplette Match über. Er ist da fast zusammengebrochen. Es tat ihm auch, glaube ich, unendlich weh, dass er den Frame und Matchball dann auf solche Art und Weise gelocht hat. Und ja, das war ein unheimlich spannender Schlusspunkt. Anthony McGill, klar, hat es dann nochmal versucht, um Foulpunkte zu kämpfen. Irgendwann waren da nur noch Pink und Schwarz auf dem Tisch. Und da war es dann fast schon gelaufen, weil die Schwarze an der Bande unten war. Und damit natürlich es kaum möglich war, noch Foulpunkte zu erzwingen, weil er halt einfach die Weiße nicht hinter Schwarz bekommen konnte. Und Karen Wilson lochte dann Pink fantastisch in die gelbe Tasche. Und ja, das war der Schlusspunkt unter einen Decider und unter einen Match, was kurioser nicht hätte sein können. Also ja, ich habe kaum noch Worte, aber ich glaube, ich habe genug erzählt. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen runterkommen. 186 Punkte wurden vergeben. Anthony McGill hat einen über 30 Jahre alten Rekord abgelöst, hat die meisten Punkte in einem Frame ergattert, ohne diesen Frame zu gewinnen mit 83. Chris Thorburn, glaube ich, war da der Vorgänger mit 80 Punkten. Wird ihm jetzt auch nicht viel helfen. Ich denke mal, er wird bitter enttäuscht sein und Karen Wilson steht im WM-Finale.
Es gab zwischendurch, also so 10, 15 Minuten dieses Frames waren komplett absurd. Das war dieses mit diesen Fouls, das war, dass Karen Wilson einfach die Weiße in der Mitteltasche versenkt hat, das war, dass diese eine Rote an der Mitteltasche nicht getroffen werden konnte davon. Die waren absolut absurd, wo man gedacht hat, das kann doch gar nicht wahr sein, das gibt's da nicht. Danach aber gab es dann 10 oder 15 Minuten, in denen die beiden sich Safeties um die Ohren gehauen haben, dass einem die Ohren schlackerten, wo dann wieder diese absolute Weltklasse war. Als ein Wechselbad der Gefühle, ein paar Force-Ritt durch diesen Frame, wie ihn beide erlebt hat, man stelle sich vor, da wären Zuschauer dabei gewesen. Das wäre, was für eine Atmosphäre wäre da gewesen. Und das war, und das ist das Einzige, wo ich dann sage, das hat wirklich gefehlt. Zuschauer, da wäre die Post abgegangen gestern.
Ja, ich glaube auch, das wäre natürlich noch mal eine komplett andere Situation gewesen. Also die wären wahrscheinlich aus dem O und A nicht mehr rausgekommen, so wie das gestern lief. Ja, die Safeties, die beiden dann gespielt haben, es ging ja dann letztendlich, das Duell um Grün wurde ja dann entscheidend, weil Wilson ja die Foulpunkte im Prinzip sofort zurückgab, obwohl McGill ja Snooker brauchte. Da war das Duell auf Grün dann tatsächlich entscheidend. Beide bekamen keine guten Möglichkeiten hin. Vor allem Karen Wilson snookerte McGill immer wieder genial auf diese Grüne. Auch McGills Antworten darauf waren teilweise fantastisch. Also es ist ein famos gutes Ende für dieses Match gewesen. Und umso bitterer ist es, dass es dann tatsächlich mit einem Flug geendet ist. Also bitter für Anthony McGill natürlich vor allem, aber auch für Karen Wilson, weil ich glaube, er wollte so dieses Duell dann tatsächlich nicht gewinnen. Es musste ja zu Ende gehen. Einer von beiden musste den Tisch als Sieger verlassen. Leider, es muss einen Verlierer geben und das war am Ende Anthony McGill. Und Karen Wilson steht im WM-Finale wahrscheinlich mit der geringsten Anzahl Frames, die man dafür je benötigt hat, weil er ein Match weniger auf dem Konto hat. Aber es kann ihm, glaube ich, am Ende niemand vorwerfen, dass er nicht kämpfen musste um diesen Einzug ins WM-Finale.
Absolut. Und es war eine Werbung für diesen Sport. Alles, was gezeigt worden ist, war Werbung für diesen Sport. Ich habe das gestern in den sozialen Medien dann auch mitbekommen, wo viele Leute sich dann dieses Match und diesen letzten Frame angeschaut haben. Und beide sind fantastische Botschafter dann auch für diesen Sport. Wie sie sich hinterher dann Glück gewünscht haben, zum ersten Mal bei diesem Turnier gab es einen Handshake zwischen zwei Spielern. Und wie Karen Wilson reagiert hat, all das da kann man nur den Hut ziehen. Und wie Anthony McGill reagiert hat, da kann man nur den Hut ziehen. Es war 20 vor 8, als dieses Spiel zu Ende gegangen ist. Ich habe das gestern im Stream geguckt und dann mit Originalton. Stephen Hendry war für beide Sessions eingeplant, für nachmittags und abends, ähnlich wie Rolf Kalb, der gestern auch relativ viel kommentiert hat. Und dann ging das Abendmatch los. Und wir haben die erste Session morgens erlebt und Mark Selby führte mit 13-9. Und alles sah danach aus, als könnte er mit 14-9 in Führung gehen. Und Christian, lass uns jetzt erstmal noch die Vormittagssession da abhandeln, bevor wir auf die Abendsession kommen. Mark Selby hatte die Chance zum 14-9, musste die letzten beiden Frames aber Ronnie O'Sullivan überlassen. Wenn wir am Ende auf dieses Match zurückgucken, können wir sagen, diese beiden Frames, die waren Gold wert für Ronnie O'Sullivan.
Definitiv. Es gibt ja immer so Schlüsselmomente in einem Match, wo man sagt, zu diesem Zeitpunkt hat der eine oder andere dieses Match entweder gewonnen oder verloren. Hätte Ronnie O'Sullivan dieses Match verloren, hätte man wohl gesagt, er hat es in der ersten Session verloren, nachdem er nicht deutlicher geführt hat als 5-3. Jetzt hat Mark Selby den kürzeren gezogen und man muss fast sagen, genau, er hat es am Ende der dritten Session verloren, als er es nicht geschafft hat, sein Momentum auszunutzen und aus dieser Session als Sieger hervorzugehen, sondern dass die dritte Session nur mit 4-4 geendet ist, war eigentlich ein Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Was Ronnie O'Sullivan am Vormittag gestern gezeigt hat, war kein gutes Snooker, und was Mark Selby stattdessen gezeigt hat, war einfach nur fantastisch und brillant. Und dass er da nur 4 Frames letztendlich aufs Board bekommen hat, muss ich sagen, fand ich sehr überraschend. Er hat sich den ersten mit einer 97 geholt, dann relativ, also den zweiten Frame dann umkämpft, verloren, nachdem Ronnie O'Sullivan ihm da am Ende noch eine gute Safety um die Ohren gepackt hat und sich dann diesen Frame irgendwie erkämpft hat. Mark Selby erhöhte mit einer 68 dann wieder, und Mark Selby schaffte es dann im nächsten Frame erneut nicht, genug aus seinen Punkten zu machen, und Ronnie O'Sullivan holt sich mit einer 68, das höchste Break für ihn war, in der kompletten dritten Session, und auch das einzige von Break von mehr als 50 Punkten von O'Sullivan in der dritten Session, holt sich die, ich weiß nicht, wo er die hergenommen hat in diesem Moment, diesen Frame. Und schon da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Mark Selby eigentlich deutlich höher hätte führen müssen, und der holte sich dann die nächsten zwei Frames mit 2 Breaks von 72. Ronnie O'Sullivan da immer wieder mit vergebenen Chancen, ließ vor allem dann einfache Einsteiger teilweise liegen für Mark Selby, der dann auch im 23. Frame erst eine 50 vorlegte und es dann nicht schaffte, diesen Frame sicher zu machen. Und die beiden tauschten sich dann so ein paar Safeties hin und her, die teilweise von O'Sullivan auch etwas unterirdisch waren. Und von Mark Selby kam dann aber auch keine gute Reaktion an dieser Stelle. Und er schaffte es einfach nicht, den Frameball zu lochen. Und ja, so holte sich O'Sullivan am Ende nach einem etwas glücklichen Snooker, den er dann bekam, tatsächlich diesen Frame noch, nachdem Mark Selby dann keine gute Antwort auf diesen Snooker fand, und holte sich dann auch den 24. Frame noch. Und ich muss sagen, statt 15-9, wie es eigentlich hätte stehen müssen, stand es dann nach dieser Session einfach nur 13-11. Und das war einfach viel zu wenig. Mark Selby hätte aus dem 13-9 Vorsprung deutlich mehr machen müssen. Und so ging es dann relativ ausgeglichen in die Abendsession. Und für mich war dann zu diesem Zeitpunkt irgendwie schon klar, dass dieses Match entweder in einen Entscheidungsframe geht oder zumindest nochmal sehr knapp wird, denn Ronnie O'Sullivan ist halt dann auch jemand, der der halt irgendwann mal eine schlechte Session einbaut, aber dann auch damit ganz gut zurechtkommt und sich dann auch wieder neu konzentrieren kann. Dazu ist er zu fokussiert inzwischen auch bei dieser Weltmeisterschaft gewesen, als dass man da davon ausgeht, dass er das dann tatsächlich aus der Hand gibt, wobei es auch in der Abendsession dann natürlich noch Momente gab, wo man das Gefühl hätte kriegen können. Aber man merkt bei O'Sullivan bei dieser Weltmeisterschaft die Zusammenarbeit mit seinem Sportpsychologen Dr. Steve Peters, glaube ich, war es, mit dem er da zusammenarbeitet. Das merkt man schon. Und ich glaube, Mark Selby, wenn er heute so drüber nachdenkt, auch wenn das in einen Entscheidungsframe ging und auch wenn er da dann noch Chancen vergeben hat, wenn wir gleich drauf zu sprechen kommen, verloren hat er das. Und das wird er, glaube ich, sicherlich einsehen gestern Morgen, als er nicht mehr aus seinem Vorsprung gemacht hat.
Abends legte Ronnie O'Sullivan wie die Feuerwehr los. Eine 114 sorgte für das 12:13, dann eine 57 für das 13:13. Und da hat man gedacht, ja, game on. Jetzt noch ein Best of Seven hinterherlegen, das ist nicht schlecht, das kriegen wir gut hin. Die nächsten beiden Frames gewann dann aber Mark Selby mit einem 56er Break und mit einem 63er Break. Und beim 13:15 habe ich gedacht, dass Ronnie O'Sullivan so ein bisschen ausgecheckt hat. Er hat Safeties eher etwas loose gespielt, also nicht mehr mit der ganz, ganz großen Kontrolle. Er hat zwischendurch Hit and Hopes gespielt. Wir kommen gleich noch auf den Hit and Hope im letzten Frame zu sprechen. Aber ich habe da gedacht, da hätte so ein bisschen der Frust über ihn gesiegt. Als dann aber Ronnie O'Sullivan dann nochmal das 14:15 erholen konnte, da habe ich gedacht, vielleicht ist hier doch noch was für Ronnie O'Sullivan dran. Dann gab es aber das 14:16 durch Mark Selby. Und da zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass Ronnie O'Sullivan dieses Match noch drehen könnte. Und dann innerhalb von 10 Minuten gleich da aus zum 16:16. Das war auch das ein Wechselbad der Gefühle.
Absolut. Also dieser Film, den du angesprochen hast, der 30. zum 14:16, das war für mich auch eine ganz entscheidende Szene, wo ich dachte, das gewinnt Ronnie O'Sullivan jetzt tatsächlich nicht mehr. Denn da gab es eine Szene, es ging tatsächlich dann am Ende um Pink und Schwarz. Pink wäre der Frameball gewesen für Mark Selby. Er bekam diesen Frameball nicht, snookerte dann aber dafür Ronnie O'Sullivan, indem er Pink hinter Schwarz packte. Ronnie O'Sullivan hätte diese Pinke noch so ganz knapp vielleicht anspielen können, versuchte das dann auch. Es ging schief, gibt Foul und Miss, dann war kurz unklar, lässt Mark Selby jetzt zurücklegen, weil es gab auch einen Freeball und dann gab es eine sehr kuriose und sehr lustige Szene, muss ich sagen, letztendlich. Also ich habe da ein bisschen gelacht auch, habe da auch gesagt, wenn Mark Selby da jetzt noch länger steht und überlegt, dann haut ihm Ronnie O'Sullivan wahrscheinlich das Kö über den Hinterkopf. Die beiden standen dann nämlich so hintereinander. Mark Selby hat überlegt, was er jetzt macht, also eigentlich müsste ihm klar gewesen sein, dass er zurücklegt. Ich weiß nicht, was er da großartig drüber nachgedacht hat, ob er den Freeball nimmt, weil Schwarz hätte er zu dem Zeitpunkt auch nicht lochen können und was soll er da versuchen, irgendwie einen besseren Snooker draus zu machen, als der vorher lag, wäre ihm da wahrscheinlich auch nicht gelungen. Ich glaube, er hat so anderthalb Minuten überlegt und O'Sullivan stand, glaube ich, dahinter und wirkte eigentlich relativ normal, aber ich glaube, in ihm wird es gebrodelt haben, dass Mark Selby sich doch endlich entscheiden soll. Er ließ dann zurücklegen und Ronnie O'Sullivan machte dann Hit and Hope, verpasste die und ja, brauchte dann Snooker, der Frame war gelaufen. Mark Selby wird da, glaube ich, sehr froh gewesen sein, dass er diesen Frame gewonnen hat zum 16:14 und ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt dachte ich, Ronnie O'Sullivan ist mental jetzt auch so fertig, dass er das nicht mehr holt. Und dann packt er im nächsten Frame in Zero Time, muss man wirklich sagen, eine 138er tote Clearance aus einem wahnsinnslangen Einsteiger. Ich habe den in der Zeitlupe, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesehen. Das war ein Riesenball, den er da gespielt hat. Eine 138er tote Clearance aus, macht im nächsten Frame aus seiner zweiten Chance eine 71, nachdem er erst rot und gelb gelocht hat. Ein 71 da draus und ist hier quasi in nicht mal 10 Minuten vom 14:16 und so gut wie ausscheiden in einem Decider. Also damit hatte ich, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet. Ja, und dann ging es mal wieder, wie schon im anderen Match, in einen Entscheidungsframe.
Diese zwei Frames zum 15:16 und zum 16:16, gefühlt haben die 30 Sekunden gedauert.
Ja, absolut. Es war wirklich in kürzester Zeit, diese 138er tote Clearance, die dürften nicht viel länger gedauert haben als dieses 5-Minuten-Maximum, was Ronnie O'Sullivan mal gespielt hat. Also, und auch im nächsten gleich wieder einen fantastischen langen Einsteiger genutzt. Auch wenn er da erstmal nur rot und gelb gelocht hat. Trotzdem, es war eine brillante Antwort auch einfach von Ronnie O'Sullivan. Und auch im nächsten Frame, im Entscheidungsframe, bekam er ja dann die erste Chance, wo er dann eine 64 letztendlich draus machte. Auch wenn er da kurz vor dem Frameball dann tatsächlich, die Stellung verloren hat. Mark Selby machte da, ich weiß nicht, irgendjemand hatte es gestern ausgerechnet, also es waren 250 oder 260, 70 Punkte irgendwas in dem Dreh. ohne Antwort von Mark Selby. Also der sah keinen Stich. Das lag nicht unbedingt daran, dass er schlecht gespielt hat, sondern er bekam diese Chance einfach auch nicht, weil Ronnie O'Sullivan ihm da Einsteiger um die Ohren gehauen hat, auf einmal aus dem Nichts. O'Sullivan bezeichnet es hinterher als Magic, als Magie, die irgendwo herkam, er weiß nicht wo. Und ja, dann wurde es aber dann trotzdem im Decider nochmal dramatisch.
Es wurde dramatisch. Diese 64 von Ronnie O'Sullivan, er brauchte nur noch Rot und einmal eine Farbe, beziehungsweise ich glaube einmal Schwarz, um dann Snooker zu benötigen für Mark Selby. Aber da musste er aussteigen und konnte dann nicht weitermachen. Dann hatte Mark Selby eine Chance, konnte erstmal 34 rausholen und dann verstellte er sich auf Rot und dann gab es ein Safety-Duell. Und dann hatte Ronnie O'Sullivan oder musste Ronnie O'Sullivan aus einem Snooker raus, den er, und das habe ich anfangs angesprochen, mit einem Hit and Hope so getroffen hat, dass sowohl die rote als auch die weiße keinen anderen Ball berührt haben und so liegen blieben, dass sie sicher liegen blieben für ihn. Das muss unfassbar frustrierend für Mark Selby gewesen sein, diese Situation. Danach aber gab es noch einen weiteren Snooker durch Mark Selby, den Ronnie O'Sullivan mit einem atemberaubenden Ball ja gelöst hat und wo Stephen Hendry im Kommentar nur gesagt hat, unbelievable, this is unbelievable.
Genau, also Hit and Hope hat O'Sullivan ja vor allem gestern in der Abendsession immer mal wieder gespielt und eigentlich ist es fast immer schief gegangen. Es hat ihn 2 Frames gekostet. Höhepunkt natürlich der 30. Frame, dieser Hit and Hope auf Pink, der komplett schief ging. Und ausgerechnet im Entscheidungsframe, spielt er einen Hit and Hope und die Weiße geht über 3 Banden sicher an die Seitenbande bei Grün und die Rote platziert sich dann sicher unterhalb von Schwarz an der unteren Bande. Also es bleibt ein Snooker liegen aus diesem Hit and Hope. Was macht Mark Selby? Er trifft nicht nur diese Rote, das war ein fantastischer Ball, den er da gespielt hat, hat über die linke Bande und hinter Schwarz diese Rote getroffen. Es bleibt ein Gegensnooker liegen aus diesem Snooker heraus. Fantastische Safety von Mark Selby und ich dachte zu dem Zeitpunkt, okay, mal sehen, was Ronnie O'Sullivan antwortet. Und dann kam dieser Shot, den du gerade angesprochen hast, zu dem Stephen Hendry meinte, unbelievable. Auch Ronnie O'Sullivan schafft aus diesem Snooker wieder einen Gegensnooker, indem er über die Bande bei den kleinen Farben diese rote relativ dünn getroffen hat, die er dann an der Seitenbande abgelegt hat und die weiße lief über 2 Banden dann wieder so halb hinter Schwarz, also es bleibt der nächste Gegensnooker liegen, perfekt getroffen und aus diesem Snooker kam Mark Selby dann letztendlich nicht mehr sicher heraus. Er traf zwar rot, ließ die rote aber, ich muss sagen, nicht einfach, aber zumindest machbar liegen und Ronnie O'Sullivan lochte diese rote dann im zweiten Anlauf im Prinzip und räumte dann ab und hatte das Match in der Tasche. Also ein klasse Ende, ein fantastischer Beleg auch dafür, dass Ronnie O'Sullivan in der Lage ist, durchaus geniale Safeties zu spielen, wenn er sie denn spielen möchte. Und ja, ein sehr bitterer Moment natürlich für Mark Selby, auch wenn er, wie gesagt, das nicht in diesem Entscheidungsframe verloren hat, sondern muss man so sagen, in der dritten Session, als er nicht mehr aus seinem Vorsprung gemacht hat. Aber diese Dramatik, die sich dann auch in diesem Decider nochmal entwickelt hat, das war schon irgendwie sehr kurios, weil man ja eigentlich dachte, nach dem ersten Halbfinale kann es nicht mehr irrer kommen. Gut, vom Ranking her war das Halbfinale, der Halbfinal-Decider zwischen Wilson und McGill zwar nochmal ein Stück on top, aber ja, also das hatte ich Ronnie O'Sullivan nach dem 30. Frame so nicht mehr zugetraut, dass er sich da so nochmal zusammenreißt und das so noch hinkriegt, dieses Match dann tatsächlich noch zu gewinnen. Und für Mark Selby muss das wirklich sehr, sehr bitter sein, jetzt die Heimreise antreten zu müssen. Wirklich ein fantastisches Halbfinale, was alles gehalten hat, was man vorher davon erwartet hat.
Hat sich Ronnie O'Sullivan respektlos gegenüber dem Spiel gezeigt gestern während des Spiels? Was ist deine Meinung? Max Helge hat das angedeutet im Interview.
Ja, also ich weiß es nicht. Klar, das kann man bei Ronnie O'Sullivan so ziemlich immer behaupten. Er wirkt halt manchmal in seinem Spiel so, als würde es ihn tatsächlich nicht interessieren, ob er gewinnt oder verliert. Wir wissen, dass es anders ist. Es interessiert ihn schon, ob er gewinnt oder verliert. Es interessiert ihn nicht unbedingt, ob er Titel holt. Es interessiert ihn, dass er gut spielt. Und wenn Ronnie O'Sullivan selbst der Meinung ist, dass er nicht gut spielt, dann kommt halt so ein bisschen der Frust in ihm hoch. Und klar, dann kann es durchaus sein, dass er ein bisschen dass es respektlos erscheint, was er macht. Aber es passt halt auch irgendwie zu Ronnie O'Sullivan. Das ist halt auch typisch für ihn. Das hat Mark Selby ja auch gesagt in dem gleichen Interview. Das ist halt Ronnie. Klar, war das, wirkte das ein bisschen respektlos. Aber ja, es ist halt typisch Ronnie. Muss man dann letztendlich auch irgendwie so sagen. Er macht das ja nicht, hat das ja jetzt gestern nicht zum ersten Mal gemacht. Er macht das seit 20 Jahren, seitdem er Snooker spielt. Und insofern passt das irgendwie. Es ist ein Grund, warum ihn seine Fans vielleicht lieben. Es ist ein Grund, warum Ronnie O'Sullivan polarisiert in der Snookerwelt. Und er zeigt da eben an der einen oder anderen Stelle Charakter. Würde ich mir wünschen, dass es anders ist? Ja. Er hat das Talent und einfach das Wahnsinnsspiel, ein Topstar im Snooker zu sein. Und da würde ich mir wünschen, dass er abseits des Tisches anders ist und dass er sich auch etwas respektvoller und besser seinen Gegnern und dem Spiel an sich gegenüber verhält. Würde ich mir da wünschen, dass es anders ist, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, auch einfach Ronnie O'Sullivan und es passt an der Stelle zu ihm. Und letztendlich muss man ihm auch zugutehalten, dass er sich da eigen, dass es ihm auch nie darum irgendwie geht, sich respektlos seinem Gegner gegenüber zu verhalten, sondern dass es wirklich ein Kampf mit ihm selbst und mit seinem Spiel ist. Also er ärgert sich da eher über sich selbst als über den Gegner und insofern muss man ihm da auch zugutehalten, dass es da definitiv nicht gegen Mark Selby ging, sondern eher halt unzufrieden mit seinem Spiel war.
Was ich sehr lustig fand, war das Jimmy White-Interview hinterher. Hatte erst Ronnie O'Sullivan gesagt, ja, ich bin seit 14 Tagen auf der Suche nach der Q-Action. Manchmal funktioniert es ein bisschen, manchmal nicht so richtig und so weiter. Und dann sagte Jimmy White hinterher, naja gut, also das habe ich jetzt nicht gesehen, das mit der Q-Action. Und hat dann auch so ein bisschen durch die Blume bekannt gegeben, ihr braucht nicht immer auf ihn zu hören, auf Ronnie O'Sullivan. Interviews mit Ronnie O'Sullivan nach Matches, die sollte man dann tatsächlich nicht so richtig ernst nehmen. Was mich überrascht hat, ist, dass Mark Selby das so nah an sich rangelassen hat, weil er selber wird von Ronnie O'Sullivan als der Torturer bezeichnet, als jemand, der ein Spiel hat, was Ronnie O'Sullivan fuchsteufelswild machen kann, dieses eher bedächtige Spiel. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er gestern bei dieser Aktion, wo er den Freeball hatte, dass er so ein bisschen seinen inneren Peter Ebdon gechannelt hat und sich gedacht hat, na, den lasse ich jetzt noch so ein bisschen brüten, 10 oder 15 Sekunden länger.
Ja, natürlich. Ist sein gutes Recht. Es war halt auch eine entscheidende Situation. Es ging immerhin um den Einzug ins WM-Finale. Für Mark Selby, dieser Frame war ja ungemein wichtig. Es hätte entweder 15-15 gestanden oder 16-14 für Mark Selby. Also ist ja auch ein Riesenunterschied vom Spielstand her. Das war also durchaus rechtmäßig, dass er da überlegt hat. Vielleicht waren es ein paar Sekunden zu lang, aber so ist es dann halt auch. Mein Gott, dass er es so nah an sich rangelassen hat, verstehe ich, muss ich sagen, weil Mark Selby halt auch jemand ist, der viel mit sich selbst auch mental zu kämpfen hat, was das Selbstvertrauen angeht, was er eigentlich gar nicht müsste, so wie er phasenweise die letzten 10 Jahre gespielt hat. Er ist ja unbestritten neben Ronnie O'Sullivan der beste Spieler der letzten 10 Jahre. Da kommt, wenn dann überhaupt, noch Judd Trump ran, so langsam. Also das ist, er hat da eigentlich gar keinen Grund irgendwie an sich selbst zu zweifeln, aber so ist es halt. Und diese Interviews, die dann geführt werden, direkt nachdem man so eine bittere Niederlage erlebt hat, die sind dann halt auch manchmal so ein Stück weit fehl am Platz. Man sagt dann manchmal Dinge, die man so vielleicht nicht unbedingt sagen wollen würde und hofft eigentlich darauf, dass man relativ schnell in die Kabine kommt. Mark Selbys Antworten waren ja auch relativ kurz gehalten im Interview gestern. Also er wollte da wirklich eigentlich auch nur relativ schnell weg. Was absolut verständlich ist nach so einem Match und nach so einem Decider. Aber ja, wie gesagt, man kann, glaube ich, über die Frage, ob Ronnie O'Sullivan als Exzentriker, als wie sagt man, als Greatest of All Time, als ein Charakter des Snookersports, der ist, kann man, glaube ich, ganze Sendungen füllen. Einfach nur über die Frage, ob das respektlos ist, ob das wirklich dem Snookersport gerecht wird, ob er da nicht ein besserer Botschafter eigentlich auch sein müsste. Wir werden ihn nicht ändern und wir werden damit klarkommen müssen. Und ich muss sagen, mir gefällt es am besten, wenn er spielerisch untermauert, was er am besten kann, nämlich Snooker spielen. Und das hat er in den letzten 3 Frames gestern getan. Minus in Klammern des Hit and Hopes.
Ja, wie gesagt, der Hit and Hope, den werden wir noch lange sprechen, genauso wie wir über den Flug von Kyren Wilson gegen Anthony McGill noch lange sprechen werden. Was für ein Tag gestern im Crucible Theater. Heute und morgen werden wir das Finale erleben. Das tut mir jetzt schon leid, das Finale.
Ja, habe ich gestern zwischendurch auch getwittert, dass das Finale, Snooker-Finale, das WM-Finale mir jetzt schon leid tut, weil es kann ja eigentlich nur schlechter werden. Also wie will man das jetzt an den nächsten 2 Tagen noch toppen, was wir erlebt haben in diesem WM-Halbfinale? Was es natürlich noch toppen wird, ist, dass mich sehr freut, es wird Zuschauer geben, es wird ein hoffentlich fantastisches Match geben zwischen Kyren Wilson und Ronnie O'Sullivan. Ich hoffe, dass es spannend wird. Ich hoffe, dass Marcel Eckert Spaß hat an den nächsten 2 Tagen. Und ich hoffe, dass wir tolles Snooker erleben und dass beide gut geschlafen haben und das gestern verdaut haben. Und dass es heute nicht so niveaumäßig abfällt, weil einfach so ein bisschen Spannungsabbau passiert ist dann jetzt zwischen den beiden. Ich hoffe einfach auf ein tolles Snooker-Finale und dann ist es schon wieder vorbei, 2 Tage noch und man muss sagen, Respekt an World Snooker Tour und an die Organisatoren im Crucible Theater, dass diese WM über die Bühne gegangen ist. Und nach den Halbfinals, die wir gestern erlebt haben, hätten wir, glaube ich, wirklich was verpasst, wenn es dieses Turnier nicht gegeben hätte.
Wir werden morgen über die ersten beiden Sessions dieses Finals sprechen, hier in der neuen Ausgabe von den Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber wir wollten diesem Tag in irgendeiner Weise gerecht werden. Wir wissen nicht, ob wir es geschafft haben. Wenn es euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ich wünsche uns allen viel Spaß beim Finale. Vielen Dank fürs Zuhören.
Moment. Wo ist denn dein Finaltipp?
Ach so. Ronnie O'Sullivan gewinnt 18-13.
Okay, ich halte dagegen und tippe darauf, dass Kyren Wilson heute es ausnutzt, dass Ronnie O'Sullivan gestern Abend gegen Mark Selby noch ran musste und sich heute einen Vorsprung rausarbeitet, den er dann bis zum Ende verteidigt und gehe von einem 18-14 von Kyren Wilson aus.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.